You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Der nationalsozialistische Untergrund und der NSU-Prozess, ein Neonazi-Großevent in der Schweiz und das Phänomen der sogenannten Reichsbürger, das sind die Themen dieser Ausgabe der Antifa-News auf Radio Korax, zu denen ich euch hiermit begrüße. Am vergangenen Wochenende hat hier in Halle die Zukunftswerkstatt Community Media stattgefunden. Ein Kongress, auf dem sich Aktive aus dem Bundesverband der Freien Radios getroffen und miteinander diskutiert haben. Und am Freitag, also am zweiten Tag dieser Zukunftswerkstatt, hat Fritz Borschel dort einen Vortrag über die bundesdeutsche Gesellschaft nach dem Auffliegen des NSU gehalten. Fritz Borschel ist aktiv bei NSU Watch, einer Initiative, die den NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht beobachtet und dokumentiert. Wir haben hier bei Radio Korax immer wieder mit Fritz Borschel über den NSU gesprochen. Um es noch einmal zu rekapitulieren, der NSU hat in den Jahren 2000 bis 2006 9 Migranten ermordet. Im Jahr 2007 hat die rechte Terrorgruppe die Polizistin Michelle Kiesewetter erschossen. Weiterhin werden dem NSU mehrere Sprengstoff- und Bombenanschläge und eine Reihe von Banküberfällen zur Last gelegt. Vor 5 Jahren ist der NSU aufgeflogen, als Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt nach einem missglückten Banküberfall in Eisenach tot in ihrem Wohnmobil aufgefunden wurden. Und nachdem Beate Zschäpe ihre Zwickauer Wohnung in Brand setzte und sich dann später der Polizei gestellt hat. Was nach dem Auffliegen des NSU Stück für Stück klar wurde, die Polizei hat jahrelang aufgrund rassistischer Motive gegen die Betroffenen des NSU-Terrors selbst ermittelt und diese enorm unter Druck gesetzt. Außerdem wurde klar, dass der Verfassungsschutz insbesondere durch die V-Männer in den NSU-Komplex verstrickt war. Vor 3,5 Jahren begann vor dem Oberlandesgericht in München der Prozess gegen Beate Zschäpe und mehrere Helfer des NSU, einer der teuersten und langwierigsten Prozesse in der Geschichte der BRD. Fritz Borschel berichtet im Vortrag, wie Betroffene des NSU-Terrors und deren Angehörige diesen Prozess wahrnehmen, in den sie anfangs große Hoffnung gelegt haben.
Der Prozess hat jedoch für die Betroffenen vor allen Dingen eine weitere Konfrontation mit den brutalen Verbrechen des NSU bedeutet und keine Aufklärung gebracht, bis heute nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass staatliche Stellen, also wenn wir jetzt mal von dem institutionellen Rassismus der Polizei und der Ermittlungsbehörden in den Inlandsgeheimdienst blicken, weitere staatliche Stellen in den NSU-Komplex verstrickt sind. Und das ist der entscheidende Punkt, warum von staatlicher Seite kein großes Interesse da ist, den NSU-Komplex tatsächlich aufzuklären. Die Hoffnungen lagen nicht zuletzt bei 77 der Betroffenen der NSU-Verbrechen haben eine Nebenklage angestrengt. Das bedeutet, sie schließen sich der Anklage der Staatsanwaltschaft, in diesem Fall der Bundesanwaltschaft, an und versuchen, ihre Interessen im Prozess zu vertreten. Nur in einem Strafprozess als Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben sie die Möglichkeit, selber Erklärungen abzugeben und Fragen zu stellen. Aber die Enttäuschung und Ernüchterung über den Verlauf des Prozesses, über die 3,5 zurückliegenden Jahre, ist so groß, dass inzwischen von den unmittelbar Betroffenen vom NSU-Terror niemand mehr in den Gerichtssaal kommt. Sie werden nur noch vertreten von ihren über 50 Nebenklageanwältinnen und Anwälten.
Dass der NSU-Prozess keine wirkliche Aufklärung über den NSU bringt, ist auch dem Umstand verschuldet, dass die Oberstaatsanwaltschaft streng von der These ausgeht, dass der NSU nur 3 Mitglieder gehabt habe. Die Nebenklage der Betroffenen und der Angehörigen sowie kritische Beobachter gehen jedoch davon aus, dass der NSU nur als Netzwerk funktioniert haben kann. Fritz Borschel hat in seinem Vortrag hervorgekehrt, dass eine gesellschaftliche Reaktion auf diese fehlende Aufklärung und Aufarbeitung insgesamt ausgeblieben ist. Die rassistische Mordserie des NSU hat die bundesdeutsche Gesellschaft nicht erschüttert oder aufgerüttelt. Ein Teil dieser Reaktionslosigkeit ist aber auch die mediale Bearbeitung des NSU-Komplexes. Ihr hört hierzu einen längeren Teil des Vortrags von Fritz Borschel.
Das Interessante um das jetzt nochmal auf eine Medienfrage zu ziehen, ist, dass der Prozess immer noch, obwohl das Interesse abgenommen hat, im Fokus steht. Das heißt, die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist die Attraktion. Sie ist der Grund, warum immer weiter und immer wieder berichtet wird. Sie ist die glamouröse Terroristin, Nazi-Braut. Sie ist mit zwei Männern im Untergrund gewesen. Sie war an monströsen Verbrechen beteiligt. Wie trägt sie ihr Haar? Welche Kleidung trägt sie? Hat sie einen Ohrring drin? Ist sie blass? Wie lebt sie im Gefängnis? Welche Briefe schreibt sie an wen? Diese Dinge sind die ökonomisch interessanten Themen für die Medien, für den Großteil der Medien. Und es gibt eigentlich, also ich finde die Frage der Ökonomie, das heißt also Aufmerksamkeitsökonomie und Themenökonomie, ist eigentlich das, was die mediale Präsenz im Prozess kennzeichnet. Es geht um Ökonomie, Verwertung, um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auch als, ja, die Währung, als eine Währung, mit der bezahlt werden kann. Andererseits gibt es natürlich aber nur sehr, sehr wenige, soll man sagen, überraschend wenige investigative Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, die Leerstellen, die der Prozess gelassen hat und immer noch lässt, auszuleuchten. Es gibt sehr wenig gute investigative Arbeit. Die große Aufmerksamkeit für den NSU-Komplex ist nicht da, ist nicht mehr da, war vielleicht nie so richtig da, sondern immer nur, wenn es um Beate Zschäpe geht und um ihr Leben im Untergrund und was da noch für glamouröse Dinge zusammenhängen. Ich könnte das vielleicht an zwei Beispielen nochmal deutlich machen. Bei der Ermordung von Halit Yozgat am 6. April 2006 war ein Beamter, ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen am Tatort anwesend. Und obwohl dieser Mann, Andreas Temme, im Gerichtssaal alleine 5,5 Tage lang vernommen worden ist und auch im Hessischen Untersuchungsausschuss vernommen worden ist und auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss vernommen worden ist, ist diese vollkommen irrwitzige Geschichte bis heute völlig unaufgeklärt. Und es war die Initiative, darauf wollte ich hinaus, der Nebenklage Anwälte und Anwältinnen der Familie Yozgat, dass noch einmal Fahrt in diese Geschichte reingekommen ist. Ihr müsst im Kopf haben, in dem Prozess spielt die Anklagebehörde, in diesem Fall die Bundesanwaltschaft, eine sehr große Rolle. Das ist die höchste Staatsanwaltschaft in diesem Land. In diesem Prozess spielt die Bundesanwaltschaft, die höchste Staatsanwaltschaft des Landes, eine sehr große Rolle. Und sie ist aber gleichzeitig eine politische Institution, die den Staat vor peinlichen Fragen schützen soll. Deswegen hat die Bundesanwaltschaft durchgesetzt, dass die Ermittlungsakten gegen den Verfassungsschützer Andreas Temme nach wie vor bis heute dem Prozess nicht beigezogen worden sind. Also die Akten gehören nicht zum Aktenbestand des Prozesses, was skandalös ist. Und es war dann die Initiative tatsächlich der Anwältinnen und Anwälte der Familie Yozgat, das ist die Kanzlei Blevier Dierbach-Kienzle aus Hamburg, nur wen es interessiert. Es war deren Initiative, dass sie die Ermittlungsakten in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft eingesehen haben und sich die Abhörprotokolle der Kriminalpolizei, des Landeskriminalamtes Hessen besorgt haben, die Telefonate von Andreas Temme nach der Tat, als er als Beschuldigter geführt wurde, um sich diese Tonbandaufnahmen nochmal anzuhören und sie nochmal neu transkribieren zu lassen. Und dabei ist in dem Transkript ein Satz aufgetaucht, der in den offiziellen Unterlagen des Landeskriminalamtes nicht enthalten ist. Die Frage war ja, wie konnte das passieren, dass Andreas Temme ausgerechnet ganz genau zum Zeitpunkt der Ermordung von Halit Yozgat als Beamter des Bundeslandes Hessen am Mordtatort anwesend war. Das war die Frage, die zu klären war. Und er hat mit einem Kollegen aus dem Inlandsgeheimdienst, also er ist Beamter des Inlandsgeheimdienstes Hessen, also des Verfassungsschutzes Hessen, und hat mit einem Kollegen telefoniert. Und der Kollege hat ihn angerufen und hat zu ihm folgenden Satz gesagt: Wenn ich weiß, dass sowas passiert, dann sage ich allen immer, bitte nicht hinfahren. Und dieser Satz ist meines Erachtens, bitte korrigiert mich, nur so zu verstehen, dass Andreas Temme vorher gewusst haben muss, dass in diesem Internetcafé jemand ermordet werden soll. Und dieser Umstand wird nicht weiter aufgeklärt, jedenfalls nicht in München im Prozess und vermutlich auch nicht mehr im hessischen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU. Diese Geschichte gehört zu den größten Skandalen im Zusammenhang mit dem NSU-Verfahren. Was ich damit sagen wollte, es ist immer die Initiative von Nebenklage, investigativen Journalistinnen und Journalisten oder Antifa-Recherche, NSU-Watch, die dafür sorgen, dass neue Fragen oder auch alte Fragen immer wieder neu gestellt werden. Die Medien, deren Berichterstattung qualitativ sehr unterschiedlich ist, sehr zum Teil eigentlich nicht akzeptabel und zum Teil gar nicht mal so schlecht, aber es passiert sehr häufig, dass die Berichterstattung so eine Art Guckkasten-Berichterstattung ist. Also es wird berichtet, was an diesem jeweiligen Tag im Gerichtssaal passiert ist, ohne dass eine dringend notwendige Kontextualisierung mit dem ganzen NSU-Zusammenhang hergestellt wird. Also es bietet sich dann stets an, dass über Beate Zschäpe und ihren Auftritt im Gericht geschrieben wird. Dann wird erzählt, wer alles als Zeuge gehört wurde, als Sachverständiger oder sonst irgendwas. Aber es wird nicht mehr dieser immer größer werdende Kontext hergestellt. Es wird kaum noch ausgewählt. Man muss wirklich Leute auch ausnehmen. Zum Beispiel Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung und ihr Kollege Daniel Schulz haben zum Teil sehr, sehr gute Artikel geschrieben. Manche von den Artikeln, die sie geschrieben haben, sind aber auch sehr, sehr schlecht. Also da kann man nicht so eine Linie finden. Die Einschätzungen sind immer eher staatstragend bei den Leit- und Qualitätsmedien. Es gibt keine wirkliche Kritik an dem Skandal, dass der Verfassungsschutz aus diesem Wahnsinn im Grunde ungeschoren hervorgeht. Und das ist letztlich auch das, was unsere Aufgabe wäre, das immer wieder zu skandalisieren und darauf hinzuweisen, dass es ja wohl nicht wahr sein kann, dass es offensichtlich Verstrickungen des Staates gegeben hat, Versuche sehr, sehr viel durch das Vernichten von Akten zu vertuschen, dass es Lügen seitens staatlicher Beamter gegeben hat, im Dutzend kann man sagen, im Dutzend billiger, und dass das alles offenbar wird, gerade im Moment, also im Zusammenhang auch mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin, kommen immer mehr Verstrickungen des Staates zutage, aber es hat keine Konsequenzen. Der Inlandsgeheimdienst steht, man könnte fast sagen, dem konnte nichts Besseres passieren, als der NSU steht besser da als zu Beginn des NSU-Auffliegens. Sie haben mehr Personal bekommen, sie haben mehr Geld, sie haben mehr Kompetenzen und sie stellen sich hin und stauben sich die Schultern ab, so nach dem Motto, was wollt ihr? Wir sind der Geheimdienst, wir arbeiten im Geheimen, das dürft ihr nicht wissen.
Soweit Fritz Borschel mit einigen Ausführungen zum NSU-Komplex, dem medialen Umgang mit ihm und über die insgesamt ausgebliebene gesellschaftliche Reaktion auf die rassistische Mordserie des NSU. Wir müssen uns fragen, warum wir angesichts solcher Ungeheuerlichkeit so ruhig bleiben, warum so beängstigende Umstände keinen Riot ausgelöst haben und was das letztlich über uns aussagt. Der ganze Vortrag von Fritz Borschel kann übrigens nachgehört werden auf der Homepage der Zukunftswerkstatt Community Media unter community-media.net. Und dort findet ihr übrigens auch die Dokumentation eines Workshops, in dem sich die Antifa-News vorgestellt haben. Ein Workshop, in dem wir Aspekte und Probleme antifaschistischer Medien Arbeit diskutiert haben. Die Tragweite des NSU-Komplexes wird übrigens auch dann deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie weit die Vernetzung dieser rechten Terrorgruppe gereicht hat und auch immer noch reicht. Das ist etwa vor knapp 2 Wochen wieder deutlich geworden, als ein clandestin organisiertes Neonazi-Konzert in der Schweiz aufgeflogen ist. Am 15. Oktober fand dieses Konzert in Unterwasser im schweizerischen Toggenburg statt und dieses Ereignis hat doch für einigen Wirbel gesorgt. Miklos Klaus Rosa, Fotograf und Publizist aus Zürich, berichtet, was sich dort ereignet hat.
So langsam klärt sich die Geschichte, verschiedene Informationen, die zusammengetragen werden. Tatsächlich haben sich 5.000 bis 6.000 Neonazis hauptsächlich aus Deutschland, aus Thüringen und einige aus Österreich und natürlich auch einige aus der Schweiz in einer Turnhalle, also einer Tennishalle, getroffen und sind da ohne irgendwelche Schwierigkeiten, also unbehindert, dahin gekommen. Mit Hunderten von Autobussen müssen das gewesen sein. Also keine Probleme an der Grenze und schon gar keine Probleme in diesem kleinen Kaff, wo das stattgefunden hat. Die Anmiete des Saales wurde von einem Schweizer bekannten Rechtsextremen gemacht. Da klingeln natürlich schon die Alarmglocken. Wie kann es denn sein, dass ein Saal gemietet wird von einem externen, von einer externen Person in einem kleinen Dorf, ohne dass man die Personalien dieser Person abklärt und der unter fadenscheinigen Vorwand den Saal mieten kann, dass er da irgendwelche Familienkonzerte durchführen möchte mit einer Auswahl von Bands und da das Publikum dann abstimmen kann, wer die Besten sein und so weiter. Also da ist mal der erste Haken. Der zweite Haken ist, dass offensichtlich der Nachrichtendienst im Großen und Ganzen versagt hat, aber im letzten Moment dann doch die Informationen via deutschen Kollegen erhalten hat. Also der deutsche Bundesnachrichtendienst hat die Schweizer Kollegen darüber informiert, 2-3 Tage vor diesem Konzert, dass da was im Tun ist, dass man noch nicht genau wisse, wo, aber ungefähr in dem Raum, also so auf Kantonsgrenze hinein, konnten die das offensichtlich mitteilen. Und daraufhin der Nachrichtendienst nicht wahnsinnig viel gemacht hat, aber immerhin die kantonalen Polizeistellen darüber informiert hat, dass sie die Augen und Ohren aufhalten sollten, weil da aus Deutschland irgendwelche Neonazis kommen werden. Woraufhin die Polizei halt überhaupt nichts getan hat. Dann konnten also während x Stunden diese Neonazis anreisen aus Deutschland. Es gab keine Personenkontrollen. Die Reisebusse wurden ohne irgendwelche Probleme eingeschränkt, obwohl es da natürlich sehr wohl rechtliche Möglichkeiten gegeben hätte, diese Busse zumindest zu kontrollieren, wie das ja in schöner Regelmäßigkeit auch vor irgendwelchen internationalen Fußballmatches oder internationalen Mobilisierungen zu Demonstrationen der Linken gemacht werden und ausgiebig gemacht werden, nämlich mit Personenlisten zum Beispiel, die Personalien zu kontrollieren und dann befristete Einreisesperren zu verhängen und so weiter. Theoretisch alles kein Problem, rechtlich auch kein Problem, aber wenn es um Rechtsextreme geht, wird offensichtlich geschlampt und geschlafen.
Dass ein solches Konzert, bei dem 5.000 bis 6.000 Personen aus dem militanten Neonazi-Spektrum zusammenkommen, ungestört über die Bühne gehen kann, wirft natürlich die Frage auf, wie die Behörden in der Schweiz insgesamt ticken.
Die Schweizer Behörden, vor allem die Kantonspolizeien, sind in ihrer Wahrnehmungskraft einfach total in den 80er, 90er Jahren stecken geblieben. Sie konzentrieren sich nach wie vor auf Links- und Linksterrorismus und linke Gewaltanwendungen. Das gibt dann auch nicht so wahnsinnig viel zu tun natürlich. Und neuerdings natürlich auch auf den islamischen Terror mit bescheidenem Erfolg natürlich. Der Rechtsextremismus, der wird einfach negiert.
Dass das Neonazi-Konzert in Unterwasser durchaus brisant gewesen ist, zeigt ein kurzer Blick auf die teilnehmenden Bands. Die Schweizer Band Amok hat Kontakte in das militante Blood and Anna-Netzwerk. Ihre Mitglieder sind mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Mehrere von ihnen haben sich immer wieder an Gewalttaten gegen Linke beteiligt. Der deutsche Nazi-Rapper Max Damage verherrlicht in seinen Songs immer wieder den Holocaust und er äußert darin Mordfantasien gegen Linke. Bei den vier anderen Bands sieht es nicht viel anders aus. Aber nicht nur das. Der Erlös des Events soll an Thüringer Neonazis gehen, die dieses Geld gut für diverse Prozesskosten gebrauchen können. Davon der eine, Ralf Wohleben, der sich als Unterstützer des NSU im NSU-Prozess in München verantworten muss. Ein anderer, Thomas W., der ist im sogenannten Ballstedt-Prozess angeklagt. Er gehört zu jenen Neonazis, die im Februar 2014 in Ballstedt eine Kirmesgesellschaft überfallen haben, dabei 10 Menschen zum Teil schwer verletzt und die Inneneinrichtung zerstört haben. Thomas W. ist wiederum ein Freund des Sängers der Band Amok und er war selbst beim Konzert in Unterwasser anwesend. All diese Umstände werfen die Frage auf, ob die Kontakte zwischen Thüringer und Schweizer Neonazis schon länger bestehen.
Die haben Tradition, die haben eine sehr lange Tradition. So ist ja im NSU-Prozess auch erwähnt worden, bekannt worden, dass da Waffen aus der Schweiz im Spiel gewesen sind. Insbesondere eine Pistole tschechischen Fabrikates, die für verschiedene NSU-Morde verwendet worden ist, die stammt aus der Schweiz. Und solche Zusammenhänge gibt es schon seit längerer Zeit, vor allem für Waffenlieferungen und Sprengstofflieferungen ist die Schweiz bekannt und beliebt, da hier zum Beispiel relativ einfach Armeewaffen und Armeesprengstoff geklaut werden können, offensichtlich. Und erst kürzlich gab es wieder einen Sprengstoffdiebstahl bei der Schweizer Armee.
All das zeigt, die Kontakte zwischen Thüringer und Schweizer Neonazis ist hochgefährlich. Klaus Rosa berichtet, wie die Öffentlichkeit in der Schweiz auf diese Gefahr reagiert.
Also die Medien haben dieses Ereignis wahrscheinlich einfach wegen der schieren Anzahl von 5.000 oder 6.000 Neonazis relativ groß gebracht und zum Teil auch ziemlich kritisch. Diese Daten, die ich vorher zitiert habe, Namen und Daten, die stammen aus einer Schweizer Sonntagszeitung, das haben die selber recherchiert. Das ist alles eigentlich relativ erfreulich. Nur ein, zwei Tage später kommen dann schon wieder die Relativierungsversuche, auch von Staatsrechtlern, die dann erklären, dass das alles mit freier Meinungsäußerung zu tun hat und so weiter und so fort. Und es wird kaum in Frage gestellt, dass wie unterschiedlich die Polizei solche Geschichten handhabt, konkret und bei dem Fall zu bleiben. Also die Polizei beruft sich darauf, ja, man hätte wahrscheinlich, wenn man im Vorfeld gewusst hätte, dieses Konzert verbieten können und verhindern können. Da man das aber nicht gewusst hätte, hätte man schlicht zu wenig Leute gehabt, um die Leute nur schon zu kontrollieren. Und sie hätten da auch Angst gehabt, in den Saal reinzugehen. Lediglich der Einsatzleiter sei in der Halle gewesen und hat dann nachher den Medien gegenüber gesagt, wie anständig die jungen Leute sind. Und dieses Video, das seither im Netz kursiert, wo da also abgehitlert wird, Sieg Heil gebrüllt wird von 1000 Leuten mit dem eindeutigen Sieg Heil Handzeichen dazu und so weiter, das hätte er alles natürlich nicht mitgekriegt. Also er war voll des Lobes, genauso die Veranstalter des Konzerts, die sind auch voll des Lobes gegenüber der Polizei. Und die Kommentare in den Medien von den Schweizerinnen und Schweizern, die sich dazu äußern, gehen auch in die Richtung, naja, das sei halt freie Meinungsäußerung, die hätten ja nichts Schlimmes getan und lassen wir die doch Konzerte feiern. Und es wird auch da nicht kritisiert, dass die Polizei zum Beispiel nur schon aus feuerpolizeilichen Gründen das Konzert hätte abbrechen müssen, denn die Halle ist für maximal 2000 Personen feuerpolizeilich zugelassen. Bei jeder anderen Veranstaltung wäre natürlich die Veranstaltung, das Konzert oder was auch immer, polizeilich abgebrochen worden. Vor allem auch in Zürich natürlich, wo ja im Sommer jede Woche mehrere Feste von irgendwelchen harmlosen Hippies unter Anwendung von brutaler Polizeigewalt abgebrochen werden. Wegen Nachtruhestörung zum Beispiel, also unter läppischen Vorwänden. Ja, das ist so die Situation in den Medien, also zwiespältig. einerseits doch relativ kritisch, andererseits sehe ich, dass da sofort wieder Leute auf dem Platz sind, die die Polizei in Schutz nehmen und die Neonazis und die Drahtzieher zu verharmlosen versuchen auch.
Das Nazi-Konzert in Unterwasser hat für einige Schlagzeilen gesorgt und wurde zum Teil auch in Deutschland zur Kenntnis genommen. Dass es Verbindungen zwischen deutschen und schweizerischen Neonazis gibt, hat sich bisher kaum herumgesprochen. Und so wird auch selten ein Blick darauf geworfen, wie die Nazi-Szene in der Schweiz insgesamt eigentlich aufgestellt ist.
Ist etwas anders als in Deutschland. Hier gibt es die PNOS. Die PNOS, Partei Nationalistische Organisation der Schweiz, sowas heißt die. Das ist eine relativ kleine Gruppierung, Sie reden von 300 bis 400 Mitgliedern. Die hat diesen Samstag, also wenige Tage nach diesem Konzert, in Rüti, hier in der Schweiz, eine Parteiveranstaltung abgehalten, wo sie drei neue Sektionen bekannt gegeben hat. Zu dieser Veranstaltung wurde kurzfristig eine Demo organisiert aus Zürich. Da nahmen 70 bis 100 Leute daran teil und wurden am Bahnhof schon von starken Polizeikräften, also genau von denen, die nicht in der Lage gewesen sind, eine Woche vorher dieses Neonazi-Konzert zu unterbrechen, weil sie nicht so viele Polizisten haben. Das war eine Zwischenbemerkung. Also genau von dieser Polizeitruppe aufgehalten und eingekesselt, konnten also nicht mal in die Nähe von dieser Versammlung der PNOS gehen. Die PNOS hat dann diese Versammlung bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für Parlamente kandidieren wird, dass sie sich auf die außerparlamentarische Arbeit beruft. Eine starke Neonazi-Partei gibt es in der Schweiz nicht, also auch keine, die mit AfD vergleichbar wäre. Es gibt allerdings die SVP, die Schweizerische Volkspartei, mittlerweile eine alteingesessene Partei, die ziemlich wirr zusammengesetzt ist, wo aber auch Rechtsextreme dabei sind. Bis sie dann öffentlich auftreten, dann werden sie in der Regel ausgeschlossen. Aber sowas wie AfD gibt es in der Schweiz nicht oder noch nicht. Die SVP, von der ich gesprochen habe, ist übrigens die stärkste Partei parlamentarisch gesehen in der Schweiz. Und darf man zu Recht als Rechtsaußenpartei bezeichnen.
Kommen wir zurück von der Schweiz zu den deutschen Verhältnissen. Hier ist in der letzten Woche eine Fraktion der Rechten in die Schlagzeilen geraten, die ebenfalls als gefährlich einzuschätzen ist. Sie glauben, die BRD existiere rechtlich nicht. Sie glauben, die Bundesrepublik sei nur eine Firma. Sie meinen, dass das Deutsche Reich in rechtsgültiger Weise fortbestehe. Sie nennen sich Reichsbürger. Sogenannte Reichsbürger fallen immer mehr durch Gewaltanwendung auf. Vergangene Woche hatte ein Reichsbürger in Franken auf Polizisten geschossen und dabei 4 Beamte verletzt. Die Polizei hatte bei ihm eine Hausdurchsuchung begonnen, um ihm seine Waffen abzunehmen, als der Reichsbürger dann um sich schoss. Ein Beamter starb am Dienstag an seinen Verletzungen. Letzte Woche soll ein Reichsbürger im Bürgercenter in Salzwedel einen Polizeibeamten verletzt haben. Er hatte sich geweigert, das Bürgercenter zu verlassen. Und letzte Woche wurde auch berichtet, dass Reichsbürger bei der bayerischen Polizei beschäftigt sind. Gegen 4 Polizisten würden Disziplinarverfahren wegen Verbindungen zu Reichsbürgern laufen. Politiker fordern nun eine stärkere Beobachtung der Reichsbürger. Die Reichsbürger sind lange Zeit unbeobachtet, unbeachtet geblieben, aber natürlich sind auch sie nicht vom Himmel gefallen. Jan Ratje ist Politikwissenschaftler, forscht zum Rechtsextremismus und hat vor einiger Zeit eine Informationsbroschüre zu den Reichsbürgern herausgegeben. Er weiß zu berichten, wie die Reichsbürger entstanden sind.
Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass ja schon eine Kampagne zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches innerhalb der organisierten rechtsextremen Szene existiert, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Ungefähr Anfang der 80er Jahre ist es allerdings so, dass die Gruppierungen entstanden sind, die wir jetzt unter dem Phänomen fassen würden. Also es gab eine Art Wissenstransfer in den 70er und 80er Jahren aus dem rechtsextremen Spektrum heraus, auch in den Bereich, der eher so verschwörungsideologisch angehaucht ist und damit nicht unbedingt ein geschlossen rechtsextrem organisiertes Weltbild hervorgebracht hat. Also ungefähr seit den 1980er Jahren gab es so die ersten Gruppierungen und danach hat sich das Ganze dann aufgesplittert und auch stark individualisiert. Gerade mit dem Aufkommen des Internets hat sich diese Ideologie weiter verbreitet und war jetzt auch für Einzelpersonen für ihren Privatkampf dann auch einsetzbar. Aus einer soziologischen Perspektive kann man eigentlich gar nicht von einer Bewegung an sich sprechen. Das, was es dort gibt, ist so ein ideologischer Rahmen, der jetzt leider auch fälschlicherweise immer ganz abstrakt mit Reichsbürgerbewegung bezeichnet wird. Zum einen ist es so, dass dort die Ideologie eher zwei Säulen hat, als dass da gemeinsame Ziele existieren. Die erste Säule ist die Verschwörungserzählung, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Fremdherrschaft über die Deutschen darstellen würde, und dieser Punkt ist auch sehr anschlussfähig in Bereiche hinein der Gesellschaft, die eben nicht diesem streng umschlossenen reichsideologischen Milieu zuzurechnen sind. Und das Zweite wäre dann, und damit wird es dann konkreter, da hätte man dann quasi die nach Selbstbezeichnung Reichsbürger zu verorten, nämlich, dass ein deutsches Reich weiter bestehen würde und dass man hier Regierungstätigkeit einnehmen müsste.
Dass sich die Reichsbürger selbst als Vertreter oder gar Beamte des Deutschen Reiches verstehen, lässt darauf schließen, dass sie sich auch ideologisch auf das Deutsche Reich beziehen, das in seiner nationalsozialistischen Periode bis 1945 bestand. In ihrer Gesellschaftsvorstellung äußern sich Reichsbürger immer wieder antisemitisch und rassistisch.
Den Antisemitismus bekommt dieses ideologische Milieu hinein, indem sie davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland eine große Verschwörung sei gegen die Deutschen. Ja, da wird letztlich zurückgegriffen auf eine Blaupause für Verschwörungsideologien in modernen Gesellschaften, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion. Und dieser antisemitischen Ideologie Fiktion zufolge ziehen im Hintergrund Jüdinnen und Juden die Fäden, und damit ist dann immer die Anfälligkeit für Antisemitismus gegeben. Viele reichsideologische Gruppierungen nehmen da auch kein Blatt vor den Mund und sagen ganz offen, dass vermeintlich Jüdinnen und Juden die Bundesrepublik Deutschland steuern würden. Was den Rassismus angeht, der mag aus anderen Quellen sich speisen. Wenn man sich einfach empirisch anschaut, wie dort manche Gruppen eben das Deutsche dann oder das Deutschland, das sie sich vorstellen, sich ausmalen, dann zeigt sich doch, dass sich da auch ein gesellschaftlich verankerter Rassismus eben genauso zeigt.
Auftrieb hat die Reichsbürgerideologie in den letzten zwei Jahren vor allem im Zuge der Bewegung der sogenannten Montagsmahnwachen bekommen. Die Reichsbürger waren dabei für die Montagsmahnwachen insofern anschlussfähig, als dass auch dort verschwörungstheoretische Welterklärungen zum festen Politrepertoire gehören. In der Öffentlichkeit sind die Reichsbürger jedoch immer wieder als Lachnummern wahrgenommen. Insbesondere der Umstand, dass die Reichsbürger sich mitunter gegenseitig eigene Pässe ausstellen und immer mal wieder irgendwelche eigenen Reichsgründungen verkünden, hat dazu geführt, dass man sich eher lustig über sie gemacht hat, anstatt sie als eine Gefahr wahrzunehmen.
Das ist jetzt genau das Thema, auf das ich immer hinweise, nämlich dass in der Vergangenheit einfach eine Verharmlosung dieses Milieus stattgefunden hat. Das gilt aber generell für das ganze verschwörungsideologische Milieu. Also problematisch wird das Ganze meist, wenn dort Untergangsvorstellungen mit hinzukommen, dann entsteht ein gewisser Handlungsdruck. In diesem Milieu selbst ist es auch so, dass sie ja primär dort die Menschen, die dieser Ideologie anhängen, eine Konfliktlinie ziehen zwischen sich und dem Staat. Wenn sie aufhören, Steuern zu bezahlen, dann kommt irgendwann inzwischen auch nicht nur die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher, sondern auch noch Polizistinnen und Polizisten. Das heißt, dass diese Erzählung, die man sich vorher gesponnen hat, dass der Staat gegen einen persönlich vorgehen würde, was vorher Fiktion war, wird da auf einmal Realität. Und wenn diese Leute dann eben noch andere Probleme haben, das hängt ja dann auch ganz individuell davon ab, wie psychische Dispositionen dann ins Spiel kommen, dann kann es eben gewalttätig werden. Wenn die dann auch noch Waffen besitzen, weil sie Mitglied im Schützenverein oder weil sie Jäger sind, dann wird das Ganze natürlich auf ein ganz neues Level gehoben. Problematisch ist das Ganze aber auch, weil es auch die Tendenz innerhalb der Gesellschaft gibt, diese Leute einfach nur zu verspotten und zu verachten und überhaupt nicht ernst zu nehmen und damit aber auch bestimmte Ursachen, die eben zu diesen Ideologien führen, zu ignorieren. Also diese Ideologie kommt nicht von unbestimmt, sondern ist einfach eine Nebenerscheinung von Fehlentwicklungen moderner Gesellschaften, die in ihnen selbst angelegt sind. Und darauf mit Hohn und Spott nur zu reagieren, ist genau die falsche Art und Weise. Dann sind nämlich alle plötzlich erstaunt, wenn es zu Gewalttaten kommt, die es in der Vergangenheit aber auch schon gegeben hat.
Nationalsozialistischer Untergrund, Neonazi-Events in der Schweiz und um sich schießende Reichsbürger. All das sind nicht einfach nur Spinner und Verrückte, sondern in gewisser Weise auch Resultat widersprüchlicher gesellschaftlicher Verhältnisse. Kritik und Offensive gegen Nazis muss immer auch bedeuten, die gesellschaftlichen Bedingungen solcher Ideologien in den Blick zu nehmen und anzugehen, Wirksame Gegenaktionen müssen einhergehen mit einer klugen Gesellschaftskritik. Und eine Möglichkeit, in diesem Sinne weiter zu diskutieren, gibt es hier in Halle heute Abend in der Hasi, also in der Hafenstraße 7, gibt es eine Diskussionsveranstaltung über Frankreich zwischen rechter Wende und sozialem Aufbegehren. Los geht's ab 18 Uhr. Ich gebe ab an das tagesaktuelle Programm. Ich verabschiede mich aus den Antifa-News. Bis nächste Woche. Tschüss.